Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck Purity, der Podcast, der aufräumt mit restriktiver Sexualmoral. Und heute wieder mit Julia. Herzlich willkommen, schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, wir sind schon sehr gespannt. Heute, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen von deiner Geschichte gehört, von den Anfängen, und das Kapitel, über das wir heute sprechen wollen, hast du als Freischwimmen bezeichnet. Das hört sich schon mal sehr spannend an.
Genau, das war übrigens auch ein Buch, das mich echt begleitet hat in diesem Prozess.
Wow.
Ja, weil gibt's ja, ist, glaube ich, relativ bekannt, gell? Freischwimmen von Toschen Hebel.
Hab ich noch nie gehört.
Lohnt sich zu lesen. Cool. Ja, Freischwimmer heißt, glaube ich. Weiß gar nicht mehr. Ja, aber hat mich begleitet. Sehr stark, auch in dem Prozess, ja.
Sehr cool.
Genau.
Ja, du hast gesagt, du hast Lust, noch mal eine Runde zu spielen.
Auf jeden Fall.
Wir können es ja einfach so machen, dass du quasi, also ich stelle die Frage mit, würdest du oder hast du schon? Und dann kannst du einfach, je nachdem, wenn du quasi ja sagen würdest, weil du schon mal hattest oder machen würdest, Sex sagen, und wenn nicht, dann next.
Okay, gut.
Okay. Magst du mitzählen bis zu den Sex?
Ja,
damit ich mich konzentrieren kann. Würdest du oder hast du Sex außerhalb einer Wohnung oder einem Hotelzimmer haben?
Sex.
Dich mit Freunden über dein Sexleben unterhalten?
Sex.
Zu dritt Sex haben wollen?
Next.
Vanilla-Sex haben wollen?
Nochmal?
Also es gibt quasi entweder Vanilla oder Kinky. Das sind so quasi die zwei Sachen. Vanilla ist quasi so dieses Vanille-Eis quasi, das so ein bisschen so das Normale ist. Und Kinky, das ist quasi so mit Spielen, das sind auch, also quasi mit Rollenspielen, mit BDSM.
Okay, gut, ich frag nochmal.
Okay, würdest du Vanilla-Sex haben wollen?
Sex.
Würdest du Kinky-Sex haben wollen?
Sex.
Würdest du dir ein Piercing stechen lassen?
Sex.
Du hast eins.
Yay.
Würdest du Sex außerhalb einer Liebesbeziehung haben?
Next.
One-Night-Stand?
Next.
Anal-Sex?
Next.
An der Stange tanzen?
Next.
Hey, Pole Dance ist voll cool. Dich bewusst sexy kleiden oder stylen?
Sex.
Würdest du Wert darauf legen, dass du auch zum Höhepunkt kommst?
Sex.
Okay, wir sind bei Sex, mal
ja,
Sex.
Ja, super, okay.
Ja, du bist in die Schweiz. Was hast du denn überhaupt in der Schweiz dann gemacht? Also von was hast du gelebt? Hast du dort eine neue Arbeit angefangen?
Genau.
Oder bist du direkt zu deiner Freundin damals gezogen?
Richtig. Ja, ich bin 2017 direkt zu meiner damaligen Freundin gezogen und habe mich davor natürlich einfach auf Stellen in der Schweiz beworben, querbeet. Und eine Stelle war ausgeschrieben als Jugendarbeiterin, heißt es dort, bei der reformierten Kirche. Genau, im Kanton St. Gallen war das. Schön am Bodensee in Goldach, genau.
Cool.
Ja, das war tatsächlich eine richtig geile Zeit, muss ich sagen. Also da habe ich dann die Zusage bekommen für die Stelle, und dann war für mich klar, okay, ab geht's, meine Zukunft wird in der Schweiz sein. Und dann bin ich zu meiner Ex-Freundin gezogen, das war im März 2017, und habe dann meine Arbeit dort angefangen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Weil ich weiß noch, ich saß da im Vorstellungsgespräch und das war total spannend, weil ich erst mit so zwei anderen Hauptamtlichen, mit einer Pfarrerin und mit meiner dann direkten Kollegin, auch Jugendarbeiterin dort, unterwegs war, und die haben mir mal die Orte gezeigt, wo ich arbeiten würde dann, und ich konnte schon erste Fragen stellen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich müsste noch was Persönliches loswerden und so, aber in einer ruhigen Minute, wenn wir dann da hocken und Kaffee trinken oder so. Und die haben sich schon gefragt, was kommt jetzt, was hat sie gemacht, Hilfe und so. Und dann habe ich gesagt, ja, so von wegen, ich lebe halt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Und die gucken mich an wie so ein Auto. Ja, und jetzt kommt noch irgendwas, oder was ist das Problem so? Also die konnten das gar nicht nachvollziehen, was denn da jetzt das Problem ist. Und das war für mich so, boah, krass. So eine ganz neue Welt, in die ich eintauche, plötzlich Christen vor mir zu haben, die sagen, wir haben damit kein Problem, bleib ganz entspannt. Das ist auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium für uns, wenn es um deine Anstellung geht. Und ja, das war richtig genial für mich. Und ich habe es einfach geliebt, dort zu arbeiten. Ich hatte da alle Freiheiten, habe coole Kollegen gehabt, querbeet, das fand ich auch mega spannend. Wir waren ein richtig großes Team, weil wir für 5 Ortschaften zuständig waren. Und da gab es vom freikirchlich geprägten Pfarrer, also auch eher ein bisschen konservativ, evangelikal unterwegs, bis hin zur übelsten Feministin und mega den liberalen Leuten, alles im Team. Und es war so, das war für mich so eine ganz neue Welt, wo ich gedacht habe, krass, ich kann von jedem so viel lernen. Ich habe das als mega Bereicherung wahrgenommen, die Leute da vor mir zu haben, die unterschiedlichen theologischen Ansichten mir anzuhören und zu wissen, egal was ich jetzt hier sage und welche Frage ich stelle oder welche Zweifel ich äußere, man lässt mich einfach stehen. Und das ist gut so. Und das fand ich mega krass, weil ich das so nicht kannte. Ja. Und das habe ich echt geliebt, dort zu arbeiten. Das war für mich sehr hilfreich auf meinem Weg, dann ja zu mir zu stehen und ja meine Homosexualität einfach auch zu leben. Ja.
Aber
Genau.
das klingt sich auch irgendwie, das hört sich auch total heilsam an. Eben nach so einer krassen Erfahrung, dass man halt eben dann wirklich da noch die Möglichkeiten hat.
Ja, das war sehr heilsam. Und in der Schweiz tatsächlich haben dann meine Ex-Freundin und ich auch überlegt, wo können wir hingehen, in welche christlichen Kreise, wo wir sein dürfen. Und so sind wir auch auf Zwischenraum dann aufmerksam geworden in der Schweiz und haben da angefangen, in St. Gallen mit anderen Leuten noch damals dann eigentlich eine neue Gruppe aufzubauen. Auf jeden Fall haben wir da was gestartet und das war für uns einfach total hilfreich. Ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, da in Zürich mitzuarbeiten, wenn Gottesdienste waren von Zwischenraum und so. Und das war für mich auch so eine heilsame Erfahrung, plötzlich die Möglichkeit zu haben, mit anderen Betroffenen Gottesdienst zu feiern. Ey, da saß ich manchmal drin, habe einfach weinen müssen, weil ich gedacht habe, ich finde es nie wieder so ein Ort, wo ich auch quasi mit anderen, die auch eher evangelikal geprägt waren, zusammen Gottesdienst feiern kann. Ja, genau. War
Spannend.
sehr, sehr prägende Zeit einfach. Ja,
Ja,
genau.
sollen wir einen kurzen Werbeblock für Zwischenraum einschieben?
Ja.
Magst du kurz Zwischenraum vorstellen? Ich glaube, du kennst es noch mal besser als ich wahrscheinlich.
Ja, also Zwischenraum ist ein Verein für queere Christen und Christinnen. Ja, und die haben verschiedene Gruppen an verschiedenen Orten, die sich, ich glaube, zum Teil einmal im Monat, vielleicht auch öfter, je nach Ort einfach treffen. Einfach mal googeln,
Punkt
Zwischenraum. Ich weiß gerade nicht, ob zwischenraum.de oder org oder com oder keine Ahnung was. Genau, googelt einfach Zwischenraum, guckt es euch an, wenn ihr betroffen seid oder uns auch einfach unterstützen wollt. Das ist natürlich auch sau wichtig. Da war ja jetzt Coming In. Nochmal was anderes müssen wir jetzt auch nochmal erklären, gell? Aber
Ja, eben einfach eine größere Veranstaltung, wo sich verschiedene Menschen einfach aus ganz Deutschland eben getroffen haben, um eben Queerness im Christentum zu feiern und da eben aber auch sich so ein bisschen zu überlegen, so wie kann man da noch das besser gestalten in Zukunft.
genau, dass queere Menschen einfach integriert werden in Gemeinde und Kirche.
Ja.
Sau wichtiges Thema.
Okay. Wir waren in der Schweiz, dabei, dass ihr quasi, dass es Gottesdienste gab, wo du quasi das erste Mal auch dann einfach angenommen warst,
Genau,
mit
voll.
deiner Queerness und willkommen
Ja,
warst.
also neben der Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, auch einfach Leute in meinem Alter zu treffen und so. Ja, das war voll, voll gut und heilsam für mich. Und gleichzeitig war das natürlich immer auch mit der Frage verbunden, inwieweit kann und will ich das eigentlich noch? Ich habe mich da beheimatet gefühlt und es war wichtig für mich, solche Räume zu haben. Und gleichzeitig habe ich halt einfach voll krass mit Gott gehadert und mit dem Glauben an sich und so. Ja, es war
Ja,
auch
klar.
nicht ganz einfach dann. Ja, und da würde ich sagen, bin ich immer noch auf dem Weg. Ja, genau, das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, den ich aber auch,
Ja,
merke ich
absolut.
jetzt, total gesund finde, einfach zu gucken, wo stehe ich überhaupt, was ist für mich passend, was nicht und ja, was hat gerade vielleicht auch so seine Zeit in meinem Leben und was auch nicht. Also ja, und
Ja.
ich gerate da nicht mehr so in Panik, so von wegen, oh nein, mein ganzes Glaubenskonstrukt fällt zusammen, sondern ich lasse mich einfach überraschen, was der morgige Tag bringt und auch
Ja.
glaubensmäßig und bin bin da ganz entspannt unterwegs und habe für mich auch nicht mehr so die krassen Dogmen, denen ich folgen muss oder so. Ja.
Genau, das ist ja eben eine Sache, wenn man eben mit diesem bestimmten Bibelverständnis aufwächst, wo eben auch Homosexualität Sünde ist, da ist es eben ganz wichtig. Also da gibt es halt eben, also das ist ein wasserfestes Gerüst, das versucht wird eben nach außen so abzudichten, dass man da nicht anfängt zu hinterfragen. Und wenn man eben einen Punkt hinterfragt, dadurch, dass es ein Gerüst ist, fangen die anderen Sachen dann halt eben auch an zu wackeln. Und dann hat man so das Gefühl, wenn man halt eben manche Sachen angeht, es kracht alles zusammen und man ist überhaupt kein Christ mehr, eben weil man nicht in die frühere Definition reinpasst und merkt, man hat nicht mehr diese früheren Überzeugungen. Aber dann lernt man vielleicht auch erstmal, dass Christsein auch noch viel breiter sein kann. Aber ja, es wackelt erstmal und es ist eine Krise, die da einen
Und ich glaube, das ist
stürzt.
einfach die riesengroße Angst für konservative, evangelikal geprägte Gemeinden, Freikirchen und so weiter, sich dem einfach zu öffnen, weil, also dem ganzen Thema Homosexualität, Transsexualität, den ganzen queeren Themen sich zu öffnen und die Leute zu integrieren, weil dann müssen sie anfangen, das zu hinterfragen und automatisch wackelt es dann halt in anderen Bereichen auch.
Ja.
Und ich glaube, das ist die große Angst, aber so schade irgendwie, weil,
Und
ja.
absolut. Also eben dadurch, dass man anfängt, die queere Frage oder eben mit der Homosexualität oder mit Stellen in Bibeln anders, in der Bibel anders umzugehen, betrifft es natürlich auch andere Bereiche. Das heißt, es betrifft das hermeneutische Verständnis und das möchte man nicht aufgeben, weil man eben mit einem gewissen hermeneutischen Verständnis auch Macht hat oder eben auch bestimmte Sachen einhergehen. Und wenn man eben daran geht, dann fangen eben andere Sachen auch an zu brechen. Und es wird nicht mehr alles so klar und so schön, einfach wie man es halt eben hat. Vorher ist es eben immer alles schön vorgegeben. Es gibt genau das, an was man glauben soll. Und das gibt es dann halt eben nicht mehr. Und davon möchte man nicht abweichen. Und deshalb wehrt man sich vehement dagegen, Queerness als Gott gewollt zu akzeptieren.
Ich habe das Gefühl, es hat was mit Angst zu tun, die Sachen zu hinterfragen, weil ja, das einfach, also glaube auch diese Angst eine große Rolle spielt, dass man selbst vom rechten Weg abkommt. Und wenn ich halt plötzlich Homosexuelle oder Transsexuelle oder Bisexuelle oder was weiß ich in meine Gemeinde integriere und aufnehme und mich mit dem Thema auseinandersetze und vielleicht zu dem Entschluss komme, es ist alles gar nicht so wild und passt alles, dann spielt das so eine große Rolle, dass man selbst halt Angst davor hat, in der Hölle zu landen, wenn es mal einfach so gesagt. Ich glaube, das ist ein viel größeres Thema, einfach die Angst, vom rechten Weg abzukommen. Ja.
Ja, oder diese Angst auch, dass der Glaube, den man eben so als so wirklich sehr viel richtungweisend erlebt hat, dass er halt eben doch nicht so richtungsweisend ist, sondern man einfach auch viel mehr Ungenauigkeiten drin hat. Weil es, also genau, es gibt einem eben sehr viel Sicherheit in dieser Religion drin zu sein und eben die kann man dann eben verlieren, wenn es halt eben auf einmal nicht mehr so klar ist, wie man es gelernt hat.
Ich heute würde sagen, wow, das ist mega bereichernd, nicht mehr so für alles so eine festgefahrene Meinung zu haben und zu wissen, so und so ist es, sondern sich auch diese Freiheit einzugestehen, hey, auf manches habe ich einfach keine Antwort und
Absolut.
ich lebe einfach mein Leben und mache das Beste draus. Und manchmal habe ich Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, das war jetzt irgendwas Übernatürliches oder so, wo ich dann denke, da hat jetzt Gott eingegriffen oder irgendwas gemacht. Und wenn es halt nicht so ist, ist es nicht so, aber ich weiß trotzdem oder hoffe zumindest trotzdem, dass er da ist. Also so würde ich jetzt gerade meinen Glauben beschreiben.
Ja,
Ja, genau.
spannend.
Und ich nehme das als was total Bereicherndes wahr, weil ich dadurch einfach offen bin für andere Meinungen,
Ja.
offen bin für andere Lebensentwürfe, ohne gleich jemanden zu verurteilen dafür, dass er mir jetzt erzählt, dass er halt
Nicht in einer Ehebeziehung ist und trotzdem Sex
zum
hat.
Beispiel. Oh ja, zum Beispiel. Ja, das ist mir völlig Bums eigentlich. Ja, genau.
Ja, man nimmt das
Ja.
einfach anders wahr. Also ich nehme es, also für mich war es auch die totale Freiheit. Oder ist es auch eine Freiheit, weil ich eben auch Menschen jetzt nicht mehr so verurteilen muss und aber auch nicht mehr ich diejenige bin, die irgendwie die anderen Menschen retten muss, sondern eben weiß, so nee, Gott wird ihren Weg schon irgendwie mit den anderen auch gehen.
Meine Zeit in der Schweiz sind wir ja gerade immer noch. Genau, und irgendwann kam dieser Punkt, wo ich auch wieder, also mit meiner jetzigen Frau, weil ich ja jetzt wieder in Deutschland wohne, mit meiner Frau verheiratet bin und das nicht meine Ex-Freundin ist, muss ja da irgendwie ein Bruch gekommen sein. Genau, wir sind dann eben an den Punkt gekommen, dass wir beide gemerkt haben, hey, wir leben jetzt beide in einer Beziehung, stehen dazu, aber halt nicht wir beide miteinander. Und genau, das war eben so ein ganz schönes Drama. Ich möchte es auch nicht näher ausführen, weil wir waren beide, also meine Frau und ich, echt haben Fehler gemacht, definitiv. Und das war nicht so schön, wie wir wieder zusammengekommen sind. Aber wir wussten, wir mussten irgendwie wieder beieinander sein. Genau, und für uns war auch klar, wenn wir unsere Beziehungen beenden, dann werden wir auch gemeinsam den Rest unseres Lebens verbringen und haben auch geheiratet dann und so. Genau, aber das ist jetzt eigentlich, tut jetzt gerade nichts in dem Sinn zur
Aber
Sache.
es hat dazu geführt, dass du quasi wieder zurück nach Deutschland bist.
Es hat dazu, genau, deshalb hocke ich jetzt in Karlsruhe wieder. Ja, und da eben dieses Spannende habe ich für mich zum ersten Mal so richtig in meinem Leben die Erfahrung gemacht, was heißt eigentlich wirklich Schuld in seinem Leben auf sich zu laden. Schuld, wo ich nicht weiß, scheiße, wie gehe ich damit um, weil ich meine Ex-Freundin brutal verletzt habe. Das war nicht mehr schön und da habe ich viele Fehler gemacht, dem bin ich mir auch bewusst. Wir konnten das auch jetzt mittlerweile gut miteinander klären, das ist echt schön und so, dass wir auch mal wieder, so weiß ich, wenn ich in der Schweiz bin, Kaffee zusammen trinken können und so und alles ist gut. Aber da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, was es heißt, wirklich Schuld auf sich zu laden, weil ich einen Menschen so dermaßen verletze und enttäusche. Und das fand ich total spannend, weil ich das verglichen habe mit dem, wie es davor war. Und ich habe gemerkt, okay, davor, was habe ich denn als Schuld empfunden? Das, dass ich mich selbst befriedigt habe, das, dass ich mit irgendjemand mit irgendeiner Frau im Bett gelandet bin. Und das soll wirklich Schuld sein. Und da habe ich irgendwie gemerkt, hey, das waren alles Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das haben mir Menschen halt einfach so eingeredet, dass das falsch ist, dass das Schuld ist. Und jetzt hatte ich so einen Punkt in meinem Leben, wo ich selber gemerkt habe, wow, ich habe echt Bockmist gebaut und richtig wusste nicht, wie damit umgehen. Und da habe ich ganz neu erlebt, dass es gut ist, dass ich da auch einen Glauben habe, wo mir Halt gibt. Ja,
Wo man dann
genau.
eben auch nochmal dieses zugesprochen bekommt, okay, du hast Scheiße gebaut, aber du bist trotzdem noch willkommen und angenommen.
Genau und angenommen, ja. Genau. Das war für mich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, auch wenn es sehr hart war. Ja, genau.
Ja, klar, ich meine, man will natürlich auch selber nicht irgendwie so Schuld auf sich laden, aber ich glaube, das ist halt einfach dann ungünstig zusammengefallen. Einfach weil man sich vorher nicht ausleben konnte. Ja.
Aber das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung einfach für mich, wo ich viel hinterfragt habe, was ich auch erfahren habe, so davor an Sachen, was falsch und richtig ist und schuld ist und nicht. Und jetzt plötzlich zu merken, okay, das hat nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man wirklich das Gefühl hat, und ich habe hier Menschen verletzt oder einen ganz bestimmten Menschen verletzt, enttäuscht und so. Das war schon nochmal spannend, ja.
Ja, krass. Aber es war einfach Teil deines Weges, der irgendwie dir geholfen hat, wieder dich selber zu finden.
Ja. Und wie gesagt, wir haben dann 2020, also ich habe 3 Jahre in der Schweiz gewohnt, bin dann mit Corona zurück nach Deutschland gekommen und wir haben auch 2020 geheiratet und ja, leben jetzt halt einfach hier in der Nähe von Karlsruhe.
Und seid endlich zusammen. Nach einem langen, langen Hadern und Kämpfen und nicht dürfen und schlecht fühlen
Ja.
und
Das war echt krass, dieser Punkt, wo dann klar war, okay, wir sind jetzt wieder zusammen und wir gehen den Weg miteinander. Und plötzlich so mit einem ganz anderen Verständnis, nämlich nicht jetzt da zu sitzen und das Gefühl zu haben, ich mache jetzt irgendwas falsch, sondern einfach in aller Freiheit miteinander ins Bett zu gehen, ja, und zu wissen, ich habe danach kein schlechtes Gewissen, weil es ist einfach okay. Das ist mega krass, ja. Also es war so eine richtige Befreiung einfach, ja.
Ja, so schön. Einfach, wenn man erleben darf, einfach Sexualität darf sein. Es ist nicht falsch, sondern ich darf es genießen. Und das ist einfach für mich oder für mein Gegenüber, meinen Partner, Partnerin, ja.
Total. Ich überlege gerade, was noch wichtig ist, so für mich auch auf dem Weg. Oder hast du noch Fragen?
Vielleicht auch einfach, wie du jetzt also wir können auch gerne einfach jetzt so ein bisschen drüber sprechen, wie du heute auf die Zeit zurückkommst und was du dir vielleicht auch wünschen würdest, was sich ändern kann. Oder was du dir wünschen würdest für andere Menschen, was du anderen Menschen mitgeben möchtest, die eben vielleicht an der Hochschule sind oder mit ihrer Sexualität hadern oder einfach nochmal, was du mitgeben möchtest, wie man es einfach schafft oder wie du es geschafft hast oder von deinem Weg einfach dieses Hadern, dieses nicht mehr gegen sich zu kämpfen, sondern eben einfach sich mit seiner Sexualität anzunehmen, vielleicht einfach da so.
Also was da einfach sau wichtig ist, dass das ein Prozess ist. Das ist nicht von jetzt auf nachher gegessen, indem du sagst, yeah, ich empfinde halt so und alles ist easy, sondern das ist ein echt ein jahrelanger Prozess. Und auch heute bin ich bin jetzt verheiratet, wir sind schon 2 Jahre verheiratet, 4 Jahre wieder zusammen. Aber ich kann immer noch nicht mit einem guten, also einen guten gutes Gefühl in dem Sinn, dass ich keine anderen Menschen triff, die mir irgendwie die Keule übers Hirn hauen, so mit meiner Frau zum Beispiel Händchen halten, durch die Straßen laufen. Das ist immer noch so, dass da wie so eine Hemmschwelle da ist, weil ich wirklich Angst habe, dass, also ich habe wirklich am meisten Angst vor Christen, die uns sehen können, die dann wo dann irgendeine dumme Reaktion folgt. So. Ich habe gar nicht so sehr Angst mit den anderen homophoben Leuten, die es auf der Welt gibt. Wobei man das auch haben müsste, jetzt nach den letzten Zwischenfällen, die man gehört hat auf irgendwelchen CSDs und so. Aber ich habe tatsächlich Angst vor Christen, ja, und deren Reaktion. Und deshalb traue ich mich nicht, Händchen halten mit ihr zum Beispiel rumzulaufen. Also, das ist echt eine Challenge für mich. Und es ist nur Händchen halten, ja, wir knutschen nicht mal irgendwo rum oder so. Aber da merke ich, das ist einfach so ein Prozess. Den man einfach vor sich hat. Ich glaube, der hat je, den, diesen Prozess hat jeder vor sich oder jede, die sich outet, glaube ich schon. Aber bei Christen ist es nochmal eine andere Dimension, die halt da dazu kommt. Ja.
Was würdest du sagen, hat dir auf dem Prozess bisher geholfen?
Leute, die mich unterstützen, das ist ganz klar. Also wenn, sobald meine Frau und ich Leute um uns rum haben, die sich vor uns stellen würden, da wäre ich mir das auch egal. Und da schaffe ich es dann auch, mich mit ihr zu zeigen in aller Öffentlichkeit und so, weil ich weiß, hey, hier sind Leute, die stehen hinter uns. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also das würde ich auch jedem raten, der auf dem Weg ist, sich gerade in christlichen Kreisen zu outen. Such dir Leute, die dich begleiten, wo du weißt, die stehen wirklich bis ins Letzte, ja, die durchstehen mit dir alle Zeiten und sind nicht einfach irgendwann weg. Weil diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Leute, die mich am Anfang auf meinem Weg begleitet haben, aber dann plötzlich einfach weg waren, weil vielleicht haben sie dann doch manche Positionen nicht geteilt oder fanden es doch irgendwie zu schwierig oder ich weiß nicht, was der Grund ist, aber ich musste mich von vielen Leuten einfach verabschieden und das war sehr hart. Ja, also wir haben auch Leute in unserem Umfeld, die uns wirklich gesagt haben, dass wir, also die meiner Frau vor allem auch geschrieben haben, leb wohl. Ja, also die wirklich so deutlich gemacht haben, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben und das waren Leute und das möchte ich jetzt auch hier einfach so benennen, das waren Leute aus diesem Liebenzeller-Kontext und die wir damals auch vom EC kannten,
Und wo
ja.
man damals auch dachte, das sind Freunde und
Und wo man dachte,
Wegbegleiter.
das sind Freunde, ja, aber als dann klar war, wir gehen diesen Weg gemeinsam, wir heiraten, boah, da haben sich so viele verabschiedet oder auch eine Freundin, die von meiner Frau ist es eine Freundin, die gesagt hat, du darfst gern zu uns nach Hause kommen, du bist jederzeit willkommen, aber bitte bring Julia nicht mit. Ja, solche Sachen. Und das tut sau weh. Also da kann ich eine Reihe an Sachen aufzählen, wo einfach sau verletzend sind und wo es wichtig ist, dass man Leute in seinem Leben hat, die einen unterstützen und die einen nicht fallen lassen. Sau
Wie
wichtig.
findet man solche Leute? Was würdest du da sagen? Nicht in christlichen Kreisen.
Ja, wir haben viele tatsächlich Leute in unserem Umfeld, die nicht in diesen Kreisen sind. Oder durch Zwischenraum, ganz klar.
Also was ich auch noch empfehlen kann, ist eben, es gibt ja auch den Verein Fundamental Frei, der eben ist für Menschen, die sich aus eben fundamental christlichen Gruppen eben so ein bisschen da am Ausbrechen sind oder eben am Hinterfragen sind. Da gibt es eben auch ein Netzwerk, da kann man sich zumindest online mal mit Menschen austauschen. Und das tat mir auch eben total gut, einfach zu merken, hey, ich bin nicht alleine, andere Menschen gingen diesen Weg auch. Und dann habe ich eben auch Freundschaften geknüpft, die halt eben zwar weiter weg sind, mit denen man viel telefoniert hat, aber es ist trotzdem was, wenn man irgendwie weiß, okay, ich bin jetzt hier nicht irgendwie komplett alleine, sondern es gibt Menschen, die irgendwie da sind. Das ist enorm wertvoll.
Und mir ist auch noch wichtig, ich habe auch Leute, die in diesen Liebenzellern und EC-Kreisen sind, das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, die mich aber auch bis ins Letzte unterstützen. Mhm. Also das gibt's auch.
Okay.
Das ist sau wichtig, finde ich, die auch in diesen konservativen Kreisen sind und trotzdem sagen, hey, aber für uns ist das in Ordnung und wir unterstützen dich. Und das gibt's eben auch. Und die trauen sich leider nur nicht so stark nach außen zu gehen.
Ja.
Eben auch wieder aus Angst, dass sie ausgeschlossen werden, dass sie vielleicht ihren Job verlieren.
Ja, absolut. Ja, das fand ich so schwierig eben auch. Und das war dann auch letztendlich, warum ich gesagt habe, okay, ich verlasse Freikirche, weil ich eben wusste, ja klar, es gibt diese Menschen, die sind willkommen heißend mit queeren Menschen. Aber es sind leider nicht alle und dadurch ist es eben kein sicherer Raum. Und ich möchte in einer Gemeinschaft sein, wo ich mich einbringe, wo ich auch weiß, ich könnte auch queere Menschen mitbringen, ohne dass ich von irgendjemandem blöd angequatscht werde nach dem Gottesdienst. Das heißt, früher war es so, dass eben in der Gemeinde, wo ich war, eben der Pastor, da wusste ich eben seine Position, dass sie pro queer ist. Und der hat aber dann leider eben Burnout gehabt. Und dann war es eben für mich so, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte eben in einer Gemeinschaft drin sein, wo es eben ganz klar ist, wo ich ohne schlechtes Gewissen einfach auch queere Menschen mitbringen könnte. Und das war eben noch vor der Zeit, dass ich dann eben selber gemerkt habe, oh, ich bin ja auch queer. Genau. Ja.
Genau, was mir noch einfällt, ist auch noch sehr wichtig. Ich habe dann für mich gedacht, boah, ich möchte diesen Traum, in einer Gemeinde zu arbeiten, eigentlich nicht aufgeben. Also dieser Traum war ja immer beim EC zu arbeiten, dann in der Schweiz auch. Und ich habe gedacht, hey, das kann ich doch auch in Deutschland haben und habe mich da tatsächlich auch bei der Landeskirche beworben. Bin dann in eine Gemeinde gekommen, wo mir der Pfarrer und der Kirchengemeinderat ganz klar signalisiert haben, hey, wir sind offen. Und die waren auch offen und haben mich auch immer unterstützt. Aber der große Knall kam dann, als ich wirklich angefangen habe und es dann bekannt wurde, das ist auch manchmal nicht so gut gelaufen, muss man sagen, aber als es dann bekannt wurde, dass ich mit Miri verheiratet bin, da ging es dann richtig ab. Also da sind dann Leute ausgetreten, krass. Andere Leute haben im Dorf irgendwelche Idea-Artikel verteilt, die dagegen gegen Homosexualität sprechen, da wurde Stimmung hinter meinem Rücken gemacht, der CVJM hat die Zusammenarbeit, wollte keine Zusammenarbeit mit mir als Diakonin dann aufbauen, weil sie gesagt haben, geht nicht und so. Halt auch wieder aus den gleichen Gründen. Also das gibt es auch in der Landeskirche. Krass. Ja, nicht einfach nur diese ganzen Gemeinschaftsverbände sind so, sondern es kann es auch in der Landeskirche geben, dass da einfach, dass einem da einfach Steine in den Weg gelegt werden.
Total schade, ja.
Voll schade. Ich habe am Anfang gedacht, hey, ich stehe das durch, ich kämpfe das durch. Alles ganz entspannt und so, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann das nicht mehr, ich war auch echt fertig.
Ja klar, wenn so öffentlich Hetzjagd gegen dich gemacht wird in so einem Scheißkaff, wo eben alles miteinander zusammenhängt, das ist einfach, das sowas auszuhalten, ist enorm.
Ja, ich habe zwar, muss ich auch sagen, ich habe sau viel positive Erfahrungen gemacht. Ich habe mega viele Familien kennengelernt, die so dankbar waren, dass ich da war, weil ich was aufbauen wollte für Kinder und die mir ganz klar signalisiert haben, hey, es ist alles kein Problem, wir freuen uns, dass du da bist. Aber wenn man eben schon so eine Geschichte mitbringt wie ich und dann nochmal so negative Erfahrungen, wenn es auch nur wenige Sinn machen muss, dann wiegen die einfach so schwer, dass man das nicht aushält. Ja, wir brauchen, oder das habe ich für mich gemerkt, ich brauche Leute, die nicht queer sind, die sich hinstellen und sich einsetzen. Das ist sau wichtig, weil teilweise die queeren Menschen schon so einen Kampf hinter sich haben, die können einfach nicht mehr. Mhm. Ja?
Ja, verständlich.
Da ist so viel Schmerz da, so viel Wut, so viel Verletzung. Die brauchen Leute, die sich stark machen und die auch in solchen christlichen Kreisen den Mut haben, das Maul aufzumachen.
Ja.
Ja, krass. Und das ist mein riesengroßer Wunsch, dass auch die Leute, und das spreche ich jetzt einfach so deutlich an, die bei der Liebenzeller Mission sind, in welchem Zusammenhang auch immer, dass die sich trauen, auch den Mund aufzumachen und sich einzusetzen für uns. Das ist so mein Traum.
Ich meine, ja. Es ist letztendlich, schneidet man sich selber ins eigene Fleisch, weil man hat Menschen, die sind hochmotiviert, die sind auch hochtalentiert, die wollen in andere Menschen investieren. Und nur aufgrund dessen, dass sie eben nicht heterosexuell leben und empfinden, nur aufgrund dessen, was ja ein Fakt ist, den man nicht ändern kann, nur aufgrund dessen irgendwie ausgeschlossen werden oder so einer Hetzjagd ausgesetzt sind, das ist krass, weil letztendlich hat man Menschen, die total talentiert sind, die investieren wollen, denen man eben dadurch das Leben schwer macht. Und ich meine, das ist krass, dass man eben seinen Jugendlichen oder seinen Kindern oder der eigenen Jugend quasi damit auch vieles verwehrt. Eben Menschen, die in sie investieren würden.
Voll. Und ich finde es so krass, weil es gibt so viele queere Leute, die mal Theologie studiert haben und die jetzt einfach raus sind, weil sie einfach keinen Platz finden oder weil sie auch sagen, hey, sie tun sich das nicht mehr an. Und das ist so schade, weil ich würde schon auch sagen, hey, ich bin mega begabt, ich bringe hier was mit, ich liebe es, auch Gottesdienste zu halten, zu predigen, ich liebe es, in junge Menschen zu investieren und finde es schade, dass ich diesen Traum aufgeben musste, weil ich halt mit Miri verheiratet bin und sie kein Mann ist. Ja? Also,
ist schon krass.
Es geht nicht in meinen Kopf rein, vor allem auch nicht diese Angst, wenn Kinder und Jugendliche was mit mir zu tun haben, dann werden sie auch so. Völliger Bullshit. Bisher hatte ich eine Jugendliche und das war die in meinem Praktikum, die sich bei mir geoutet hat. Vorher, danach, ich hatte es nie wieder. Ja, die Leute wussten alle, hey, ich lebe in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Da kamen sie nicht rein, weil sie haben sich geoutet.
Ja, weil es
weil
eben ja
es
nichts
einfach kein ist. Thema war.
Ja. Es ist ja nichts, nur weil man eben jemanden kennt, dass man dann auch so wird, sondern Homosexualität, das ist was, wenn es da ist, dann ist es da und dann wird auch ein konservatives Aufwachsen oder eben ein männlicher Jugendleiter, der in einer Ehebeziehung mit einer Frau lebt, nichts daran ändern, dass ein Jugendlicher queer ist oder nicht, sondern ja, ich finde, eigentlich ist es eher ein schönes Vorbild, dass man eben Menschen hat, die einfach ihre Sexualität leben und dazu stehen, aber es ist eben total mit Angst behaftet. Was ist, wenn meine Kinder das auch machen, weil das ja nicht sein soll? Also es ist schon schade.
Aber sobald es da ist, also wenn queere Hauptamtliche in der Gemeinde sind, das schafft auch so viel Vertrauen. Weil das einfach, natürlich ist das irgendwie auch immer noch was Besonderes und es wird wahrscheinlich was Besonderes bleiben, weil wir sind ja nicht die Masse. Also das ist ja auch, es sind 3 bis 5%, die so sind, das ausleben. Und gleichzeitig schafft es einfach Vertrauen auch bei den Teens, bei den Jugendlichen. Und da werden Dinge auch mal ausgesprochen, die sie so vielleicht nie aussprechen würden. Ja. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist eine Riesenchance, die man da auch verpasst.
Ja, und ich glaube, viel wichtiger ist es, Jugendlichen mitzugeben, dass sie zu sich selbst finden und die eigenen Grenzen kennenlernen und die eigene Sexualität entdecken, anstatt dass sie in irgendein System reinpassen müssen.
Ja, also das ist auch ein Punkt, der mir voll auf dem Herzen liegt, an alle, die queer sind, aber jetzt gerade an einer theologischen Ausbildungsstätte studieren, egal wo. Ja, es gibt auch viele, die schon offen sind. Das hat mir so die Augen geöffnet beim Coming In. Da waren ja auch einige queere Theologiestudenten und Studentinnen und konnte nur staunen, wie weit da manche andere Ausbildungsstätten schon sind im Vergleich jetzt zu dem Ort, wo ich studiert habe. Und da habe ich nur gedacht, hey, setzt euch damit auseinander, dass ihr in Gemeinden kommt, wo ihr Scheißerfahrungen macht, weil sonst kann gut sein, dass ihr daran zerbrecht. Das ist so ein Punkt, den ich denen auf jeden Fall mitgeben würde.
Ja. Spannend. Gemeinde ist immer so eine Sache. Für mich ist es gerade erstmal gut, einfach nicht so drin zu sein, weil ich eben viel Erwartungen auch oder Erwartungshaltungen mit diesem Kontext verbinde, eben mit denen ich durch mein Studieren und durch mein eben jugendliches Aufwachsen eben in diesen Kreisen war. Und da tut mir gerade die Distanz gut. Das ist ja auch was du so ein bisschen gesagt hast. Du hast jetzt einfach endlich mal die Freiheit und nicht mehr diesen Druck. Und ich glaube, das ist auch was, wo man eben dann heilen kann, zumindest in einer Phase, wo man eben sagt, okay, man muss nicht mehr die ganze Zeit eben darauf achten, was die anderen denken.
Voll. Das merke ich auch ganz stark jetzt gerade bei mir. Das ist für mich mega heilsam, gerade in keinem gemeindlichen Kontext zu sein, privat nicht, beruflich nicht. es ist gerade für mich einfach nicht dran, weil ich manches sortieren muss und manches wirklich heilen muss. Und gleichzeitig ist es aber für mich keine Einbahnstraße oder so. Einbahnstraße, ja, so eine Endstation quasi, sondern ich sage, hey, ich bin auch offen, wieder in irgendeine Gemeinde zu gehen, aber da muss halt einfach viel passieren, ja. Und ich wünsche mir so sehr eine Gemeinde, wo jeder willkommen ist, egal wo man theologisch steht, egal wo man glaubensmäßig steht und egal wo man sexuell steht und in welche sexuelle Orientierung man hat, sondern wo Leute gemeinsam Gottesdienst feiern können und man Gemeinschaft miteinander lebt. Das fände ich geil und ich hoffe, dass es das eines Tages einfach gibt. Ja, ich glaube, es gibt schon einige Gemeinden, die so sind, aber jetzt gerade hier im süddeutschen Raum, also falls irgendjemand so eine Gemeinde im Raum Karlsruhe kennt, bitte meldet euch, weil wir sind auf der Suche, definitiv. Ja.
Ja, ich hatte tatsächlich schon auch so ein bisschen die Hoffnung für die Landeskirche, dass es da quasi mehr Freiheit gibt, aber.
Es gibt Kirchen, die offener sind, auf jeden Fall. Also von oben wird da alle Freiheit gelebt, definitiv. Also das ist schon so. Aber wenn man dann in die Gemeinden selber guckt, dann sieht es da schon
Ja,
ganz
es
anders
kommt eben
aus. Ja.
immer dann letztendlich, das ist aber auch das gleiche in Freikirchen, das kommt immer letztendlich auf die Menschen vor Ort drauf an, was die draus machen und was für eine Kultur da eben gelebt wird. Ja.
Voll.
Und das macht es eben auch so herausfordernd, eben wieder was zu finden.
Ja. Ich glaube, dem ist nichts mehr
Dem ist nichts mehr
hinzuzufügen.
hinzuzufügen.
Genau. Noch eine Sache abschließend geht nochmal um diese Studierenden. Wenn ihr queer seid und es merkt und ihr seid in zum Beispiel so einem engen Kontext wie jetzt im Liebenzeller Kontext und studiert da, hey, hört auf dagegen anzukämpfen, es bringt nichts, ihr macht euch einfach nur kaputt. Das ist mir so wichtig. Oder es muss gar nicht irgendjemand sein, der Theologie studiert. Allgemein, hey. Tut euch das nicht an, tut euch diesen Kampf nicht an. Das ist so heftig, ja. Steigt da früher aus als.
Aber ich finde auch sonst gegen die eigene Sexualität anzukämpfen, also auch damit, dass man überhaupt Sexualität hat, es bringt nichts. Letztendlich ist es gesund, es einfach sich anzunehmen mit dem, wie man ist.
Ja.
Und sich ein Umfeld zu suchen, das eben das wertschätzt und nicht verurteilt. Oder ein Umfeld zu suchen, dem es egal ist. Oder ein Umfeld zu suchen, das sich einfach auch hinter dich stellt, auch wenn du anders fühlst oder denkst oder wie auch
Voll.
immer. Ja, und eben sich Menschen zu suchen, die zu einem stehen und nicht Menschen zu suchen, wo man erst gewisse Art und Weise sein muss oder Faktoren erfüllen muss, um respektiert zu werden oder angenommen zu sein.
Ja, und noch eine Sache, falls ihr da zuhört und ihr seid aus diesem Kontext, EC Liebenzell, ich bin mir sicher, wenn ich das poste auf Insta, dass ich so einen Podcast hier da strömen sie wahrscheinlich massenhaft, weil ich kriege immer mit von anderen Leuten, die halt in diesem Kontext sind, was auch über mich geredet wird. Das finde ich schon auch immer dann sehr, sehr amüsant so. Aber genau, ich bin mir sicher, ihr hört es an. Ich grüße euch ganz herzlich. Aber falls ihr Leute kennt, die betroffen sind und in diesem Kontext sind, ey, macht den Mut, sich zu entdecken und sich auszuprobieren und macht ihnen Mut, dazu zu stehen und gerne sich auch zu melden, eben bei deinem Netzwerk, Mona, fundamental frei
Genau,
heißt, oder
fundamental
aber
frei.
auch gern bei mir mal anzuklopfen.
Ja, also bei Anfragen gerne an kontakt@kopfvollbund.de. Und dann kann ich auch den Kontakt weitervermitteln. Oder auf Instagram, kopfvollbund. Genau.
Genau.
Vielen Dank dir für deine Zeit
Voll gern.
und für dein Dasein
Voll
und für
gern.
das Teilen deiner Geschichte. Ich wünsche dir Räume, in denen du sein darfst und Menschen, die dich unterstützen und die sich vor dir stellen.
Vielen Dank.
Von ganzem
Vielen Dank.
Herzen. Und ich hoffe von Herzen, dass sich Dinge verändern und die Angst abnimmt, sondern Menschen einfach mehr akzeptiert werden, wie sie
Ach,
sind.
voll. Voll.
Genau.
Das ist auch meine große, große Hoffnung, dass das irgendwann möglich ist.
Man darf weiter träumen und dran arbeiten. Genau. Vielen Dank dir für alles Teilen, für deine Zeit und ja.
Dank dir für alles.
Gerne.
Hau rein.
Ja, und an die Zuhörerinnen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein gutes Weiternachdenken und ein viel Kraft fürs zu euch stehen und durcharbeiten, was bei euch so ansteht. fühlt euch ganz lieb, geherzt und gedrückt von uns, die wir mitfühlen genau. können, wenn ihr auch an einem Punkt seid, wo ihr am Hadern seid. Ihr seid nicht allein.
Ciao. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.